Ja, schönen guten Morgen. Ich habe anhand des Wochenspruches für diese Woche aus Jesaja einen Text. 43,1 ist der Wochenspruch und 1 bis 7 lese ich mal jetzt vor. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen an deiner Stelle hin und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Von Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen, und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von ferne her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Soweit der Text. Gott spricht hier zu seinem Volk durch den Propheten Jesaja von der Erlösung. Die ersten, denen diese Botschaft galt, waren die Juden, die in Babel gefangen gehalten wurden. Und Gott macht seinem alttestamentlichen Volk Israel hier wunderbare Zusagen. Dabei ist es ihm egal, was die feindlichen Mächte beschlossen haben. Sein Wort gilt, auch wenn äußerlich noch nichts davon zu sehen ist. Bei Gott sind die zukünftigen Dinge nicht nur eine beschlossene Sache, sondern sie sind schon vollendete Gegenwart. Er hat die Ewigkeit. Bei ihm gibt es eigentlich keine Zeit. Und der Glaube hat es immer mit diesem göttlichen Blickwinkel zu tun. Es ist wichtig, dass wir vertrauen. Es ist wichtig, dass wir das, was Gott zusagt, wissen, er hält es gewiss. Die Anrede ist so gehalten, dass sowohl der Einzelne wie auch das ganze Volk hier angesprochen wurde. Wenn wir in die Evangelien schauen im Neuen Testament, dann hat Jesus auch in seinen Reden, die er manchmal vor Massen von Menschen hielt, immer wieder ganz persönlich den Einzelnen auch angesprochen. Das kann letztlich nur Gott. Aber er kann es auch in einem Gottesdienst passieren lassen. Er kann auch jetzt hier jemand ganz persönlich ansprechen. Es ist immer wieder wunderbar, wenn der Herr zu uns durch eine Predigt, beim persönlichen Bibellesen oder so ganz persönlich in unsere Gedanken hineinspricht. So gilt dieser alttestamentliche Text nicht nur dem Gottesvolk damals, sondern auch heute uns, der ganzen Gemeinde Jesu. Wenn wir auf die historische Situation blicken, dann hatten die Gefangenen in Babel ganz sicherlich Ermutigung nötig. Haben wir manchmal, glaube ich, auch. Vielleicht du oder ich gerade heute. Und durch den Propheten Jesaja bekommen sie hier herrliche Zusagen. Gott stellt sich ihnen als Schöpfer vor. Nicht nur als Schöpfer, der uns ja alle gemacht hat, sondern auch als Schöpfer dieses Volkes. Er lässt ihnen sagen, ich habe euch gewollt. Ich habe euch gebildet und geschaffen. Und dieses Ja galt zunächst einmal für die Entstehung und Erwählung dieses Volkes Israel. Es hatte so unscheinbar, so klein begonnen. Da war ein kinderloser Mann, Abraham. Und eine Frau, die Sarah hieß. Und er ließ sich von Gott rufen aus seiner alten Heimat. Er hat eine lange Wanderung gemacht. Die war noch etwas länger wahrscheinlich. Wir haben gerade vorhin darüber ja gesprochen. Und er bekam von Gott Zusagen, musste doch viele Jahre, über ein Jahrzehnt warten, bis dieser Sohn der Verheißung endlich geboren wurde. Aber er ließ sich auf Gott ein. Er vertraute diesen Zusagen und wurde so zum Vater des Glaubens. Vielleicht war es ein Abend und er wusste, Gott wusste, wie es in seinem Herzen aussah, dass er irgendwie ein Kind erwartete, einen Erben. Und dann sagt Gott ihm, schau den Himmel an. Kannst du die Sterne zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und dann heißt es, und Abraham glaubte Gott. Das ist gewaltig. Nicht zu sehen, nicht mal ein einziger da, und er glaubt dieser Zusage. Nun gut, wenn die Gegenwart Gottes da ist, ich denke, wir haben das vielleicht auch schon der eine und der andere erlebt, dann ist dieses Berührtwerden auch tiefergehend ins Herz und ja, es fällt auch noch leichter, dann es anzunehmen. Und auch wenn nichts zu sehen ist. Ja, er wurde Vater des Glaubens, habe ich gesagt. Gott liebte ihn, sagte von Herzen Ja zu ihm und auch zu seinen Nachkommen. Das war Vorschussvertrauen Gottes. Und nicht immer hat dieses Volk darauf positiv geantwortet. Und trotzdem hat er einen Bund mit ihnen geschlossen, den Gesetzesbund am Sinai. Auch mit uns hat er einen neuen Bund geschlossen, einen Bund durch Jesus Christus. Nicht auf Steintafeln, nicht nur mit Buchstaben. Gut, wir haben die Bibel, das sind auch Buchstaben. Aber lebendig wird das Ganze erst, wenn der Geist Gottes es belebt, wenn er anfängt, dich selber durch diese Worte in deinem Herzen anzusprechen. So sind wir durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Geist Gottes zu einer Neuschöpfung nicht nur berufen, sondern geworden. Jesu stellvertretendes Sterben für unsere Schuld, sein Auferstehen, hat diese Basis geschaffen für die persönliche Erlösung. Wir glauben auf Hoffnung und immer wieder greift Gott auch in unser Leben, manchmal ganz klein, manchmal riesengroß ein. Unsere Kinder, die Familie unserer Tochter, sind gerade auf der Fahrt in den Urlaub gewesen gestern. Und eigentlich sollten sie morgens ankommen in Kroatien. Aber das Auto ging kaputt. Und jetzt steckten sie in Österreich fest. Und unsere Tochter rief an gestern Morgen. Wir sind zwar abgeschleppt worden zur Werkstatt, aber da taucht keiner auf. Ja, dann haben wir gebetet, dass doch einer auftaucht. Und es kam auch einer. Nicht um zu arbeiten, die arbeiteten nicht den Tag, es war ja Samstag. Aber er hat doch mal nachgeguckt, was es sein könnte. Und hat dann gesagt, ja, das können wir Montag erledigen. Müssen sich zwar 2 Tage ein Zimmer nehmen und ja, ist nicht so ganz einfach alles. Und trotzdem, wir haben dafür gebetet, dass doch einer kommt an diesem Tag in diese Werkstatt. Warum auch immer. Gott kann das machen. Er kann ihn schicken. Und er hat. Und dann rief sie ganz fröhlich wieder an und sagt, wir waren eigentlich doch verhältnismäßig gelassen. Und Gott hat eine Tür geöffnet. Das ist so ganz praktisch schon gestern. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir hören allerdings auch bei Jesaja, wenn wir das ganze Buch mal lesen, bei seiner Berufung zum Beispiel, dieses Erschrecken vor der Heiligkeit Gottes. Auch Mose erging es so, als dieser Dornbusch da brannte und doch nicht verbrannte. Ehrfurcht überkommt Menschen oft, wenn der lebendige, heilige Gott plötzlich auf irgendeine Weise in dein Leben tritt. Und diese Ehrfurcht soll auch durchaus, die sollen wir auch durchaus haben. Aber die Ehrfurcht vor Gott sollte uns niemals von der Gemeinschaft mit ihm abhalten. Es sollte niemals dazu führen, dass wir vor ihm weglaufen. Er sehnt sich so nach Gemeinschaft mit dir und mir. Und er hat uns aufgefordert, hier die Furcht abzulegen. Er möchte uns die Furcht nehmen. Und deshalb lesen wir so oft, ich habe es nicht gezählt, aber es kommt häufig vor in der Heiligen Schrift, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ist heute dieser Text. Und er weist auf seine Fürsorge hin, sein mächtiges Eingreifen bei der Entstehung des Volkes. Es ist, als wenn er sagen wollte, hab ich nicht schon immer in väterlicher Güte mich um dich gekümmert? Du kannst dich entspannen. Ich hab dich lieb. Und das gilt genauso für jeden von uns. Wo unser Glaubensohr und unser Glaubensauge, das ist nicht unbedingt dieses Auge, mit dem wir einander sehen, sondern das sieht ein bisschen weiter, auf Gottes Zusagen, auf sein Tun achten, da können wir die Angst beiseite legen. Und anstelle von Angst darf nun kindliches Vertrauen treten. Jesus weiß um unser mancherlei Ängste. Da ist vielleicht manchmal die Angst vor der Zukunft. Wie wird das alles noch werden? Krieg in Europa. War lange nicht gehabt. Ich bin allerdings im Krieg geboren. Rechnet bitte nicht, wie alt ich bin. Oder auch die Angst, das Leben zu verpassen. Das sind Ängste vor Problemen, die auf uns zukommen könnten. Krankheiten, Tod. Gott macht aber nicht nur Sprüche, wie die Werbefachleute manchmal. Die bieten uns was an und sagen, wie gut das ist. Und wenn man es ausprobiert, klappt's doch nicht immer so. Er ruft uns zu, fürchte dich nicht. Und er sagt hier klipp und klar, warum wir uns nicht mehr fürchten müssen. Erstens, ich habe dich erlöst. Für die Juden damals bedeutete das, die Gefangenschaft in Babel war nach 70 Jahren zu Ende. Sie konnten wieder nach Hause. Für uns bedeutet es die Befreiung von der Sünde und der Macht Satans. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir sind durch Christus befreit vom sündigen Müssen. Wir können noch, aber wir werden durch den Geist Gottes mehr und mehr aus Liebe zu Jesus, der uns zuerst geliebt hat, die Versuchung überwinden können und auch wollen und auch möchten. Gut, manchmal stolpern wir sicherlich. Aber wir erkennen, welch große Liebe hinter dieser Erlösung steckt und Jesus zu unserem Retter und Heiland werden ließ. Er sorgt auch dafür, dass uns die Alltagssorgen nicht auffressen. Er sagt es in Matthäus zum Beispiel 25, 26 im 6. Kapitel, dass die Menschen sich manchmal sorgen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Wenn wir unsere Schränke angucken, vielleicht der eine oder andere, und dann ist die Auswahl nicht, dass man nichts hat. Sondern was nehme ich jetzt von all dem viel? Das heißt auch nicht, dass wir die Hände einfach in den Schoß legen sollen, aber wir sollen uns von der Sorge nicht beherrschen lassen. Wir sollen und dürfen aus allem ein Gebet machen. So wie ich das eben geschildert habe. Sie hat ja nicht nur angerufen, damit wir Bescheid wissen, sondern auch, dass wir beten. Sie betet auch selber, so ist es nicht. Aber ja, je mehr beteiligt sind und Gott bestürmen, wo zwei oder drei, ist wirksamer als einer. Gott möchte, dass wir uns vereinen, immer wieder. Auch in diesem Bemühen. Und dass wir in der Versuchung und Anfechtung dadurch Sieg haben. Wir müssen uns nicht mit der Masse den allgemeinen Trends der Zeit anpassen. Da gibt es die Ansprüche, die ständig steigen. Der hat ein neues Auto. Eigentlich müsste ich doch jetzt ein größeres haben. Und dann kommt der Neid um die Ecke und. Oder es gibt die gesellschaftlichen Trends im Zusammenleben. Häufige Scheidung, Ehe auf Probe, Freizügigkeit in der Ehe und. Andere wieder nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Stellen ihr Ego in den Vordergrund. Hauptsache ich. Aber wenn der Herr den ersten Platz in unserem Leben eingenommen hat, dann ergibt sich schon fast von alleine die richtige Wertskala. Was ist 1, 2, 3 bei dir? Er will den ersten Platz. Und dann hat alles seine richtige Reihenfolge. Zweitens. Was war erstens? Wisst ihr es noch? Ich habe dich erlöst. Zweitens ist, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er kennt jeden Namen von uns. Du sagtest, ich bin noch sehr fit, aber mit Namen habe ich es nicht so. Die haken manchmal. Gut, wenn ich jemand dauernd sehe, dann ist es anders, aber so hin und wieder, dann ist schon mal eine kleine Lücke da. Gott kennt aber uns ganz genau, er weiß über uns Bescheid, sogar wie viel Haare, und das verändert sich dauernd, besonders wenn man alter wird. Ja, meine Frau sorgt aber dafür, dass ein paar doch bleiben. Es gibt da so Mittelchen. Ja, sie hat jedenfalls Spaß dran. Ich auch. Aber ich habe ein neues Passbild machen lassen, denn nach 10 Jahren brauchte ich einen neuen Ausweis. Man sieht doch ein bisschen anders aus. Gut, das nur so nebenbei. Der Herr kennt deinen Namen. Er kennt auch dein Leben. Du brauchst ihm nichts vorzumachen. Er sieht sogar in unsere Herzen. Nicht nur in diesen Muskel, der da schlägt, sondern wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie die innere Persönlichkeit. Da, wo letztlich die Entscheidungen fallen, gehe ich rechts oder links, gehe ich mit Gott oder ohne, stelle ich mich stur oder bin ich offen. Wer von seinem Gott mit seinem Namen gerufen wird, der weiß natürlich auch, ich bin hier wirklich gemeint. Er meint nicht XY, er meint dich, er meint mich. Und er tut das immer wieder mit seinem Geist und durch seinen Geist, vielleicht durch ein Gotteswort, vielleicht durch ein Lied, in der Gebetszeit, wenn er in meine Gedanken hineinspricht, beim Hören der Predigt, ein Lied, das mich berührt und besonders anspricht, manchmal nur so ein Ausschnitt. Und deshalb darf ich voller Vertrauen immer wieder zu meinem himmlischen Vater kommen und wissen, er versteht mich. Wenn du manchmal mit anderen sprichst, dann kann man aneinander vorbeireden. Aber Gott versteht dich. Er hört ganz genau zu. Ihm, dem Schöpfer des Alls, bist du wichtig. Du bist wertvoll. Er ist dir ganz nah durch seinen Geist, durch sein Wort. Und dieser Geist will dein Herz aufschließen, damit du das Wort richtig empfängst, verstehst, dass es dir Kraft gibt, dich ermutigt oder auch korrigiert, manchmal auch. Er versichert mir, du bist mein geliebtes Kind. Und das ist von unschätzbarem Wert. Es gibt Menschen, denen hat nie einer gesagt, dass sie geliebt werden. Aber Gott liebt sie. Und das sollten wir ihnen zumindest sagen. Da gibt es noch ein drittes. Du bist mein. Wir erkennen auf einmal, wenn uns der Geist Gottes die Augen öffnet, dass wir zu Jesus gehören, dass er uns aus Liebe Mensch wurde, unter uns war. Wir gehören ihm ganz mit unseren Sorgen und Nöten, wo er uns beisteht und hilft, manchmal Türen öffnet, manchmal dauert es auch ein bisschen. Auch mit unserer Freude für Rat, für Führung, für den richtigen Weg, für offene Türen. Uns gehört aber auch sein überfließendes Leben. In Segen, Durchhilfe, Trost, innerem Frieden, Schutz, Geborgenheit. In ihm ist alles, was ich brauche. Hier wird schon im Alten Testament eine Art Eigentumsanspruch Gottes und Jesu auf unser Leben und seine große Liebe zu uns bezeugt. Der Herr hört nicht auf, um dich und mich für sein Volk, um sein Volk zu werben. Gott ist größer, letzter Gedankenkreis, als alles, was auf uns zukommt. Amen ist noch nicht. Aber du bestätigst, das ist in Ordnung. Ja, hier ist auch von Anfechtungen und Schwierigkeiten durchaus die Rede. Ströme sollen dich nicht ersäufen. Jetzt sollen wir nicht in die Nordsee oder Ostsee gehen und ersaufen. Israel wurde sicherlich erinnert an diese wunderbare Durchhilfe am Schilfmeer. Hinten war der Feind, vorne das Meer. Es ging nicht weiter, sie waren eigentlich in der Falle. Und Gott hat einen Weg gebahnt. Wir sollen ihn nicht versuchen und nicht irgendwie uns selber in Schwierigkeiten bringen. Aber wir dürfen damit rechnen, dass er Auswege hat, wenn alles so eng wird und aussieht. Jesaja sagt nicht, dass es diese Wasser nicht geben wird. Ereignisse, die bildlich gesprochen vielleicht uns das Wasser bis zum Halse stehen lassen. Nöte, Schwierigkeiten, Dinge, wo ich denke, jetzt ist alles vorbei. In unserem Leben gibt es manchmal durchaus Situationen und bedrohliche Umstände. Aber größer als all diese Nöte ist der Herr. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er Auswege hat und Türen öffnet und Hilfe schafft. Dann steht da, Feuer soll dich nicht versengen. Nebukadnezar hat drei Männer, die Freunde Davids, buchstäblich in den Feuerofen geworfen. Muss wohl ein recht großer gewesen sein, weil sie seinen Götzen nicht anbeten wollten. Und dann sind da auf einmal vier dran. Und erstaunt, muss wohl irgendwie so eine Tür noch gewesen sein, wo man durchgucken konnte. Und sagt der eine, der sieht aus wie ein Sohn der Götter. Und dann lenkt er um, merkt er, Gott ist größer. Auch uns im übertragenen Sinne sollen die Flammen der Anfechtung nicht schaden. Wir sollen nicht ins Feuer rennen, das nicht. Aber da will uns mancher Umstand, manches Ereignis, manche Dinge ganz schön die Füße wegreißen. Macht uns ganz schön manchmal zu schaffen. Und ich glaube, das ist uns nicht unbekannt. Will uns auch unsicher machen. Unseren Glauben untergraben, die Hoffnung rauben. Gott erspart uns nicht immer alles. Aber seine Kraft ist auch in Schwachen mächtig. Er hilft mit seiner Kraft und Gnade zum Überwinden. In der Offenbarung habe ich eine wunderbare Stelle gefunden. Im 12. Kapitel, Vers 11 heißt es, und sie haben ihn überwunden, den Satan, durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Ihr Lieben, wenn mich etwas angreift, dann sage ich dem Feind immer genau diese Worte. Das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi schützt mich. Und wenn Krankheit da ist, sage ich auch, in seinen Wunden bin ich geheilt. Das mag noch eine Weile wehtun. Ich hatte das im rechten Bein einige Monate. Ich merke es immer noch ein bisschen. Aber ich kann wieder die Treppe ganz schön hochlaufen. Ganz am Anfang habe ich dazu vier Beine gehabt. Also so ein bisschen gekrabbelt. Ging irgendwie leichter. Geht auch, aber ist nicht schön. Und ich setze dann jeden Tag irgendwie so einen Merkpunkt, dass der Feind weiß, ich glaube ihm nicht, dass das so sein muss. Ja. Und man muss das manchmal dann auch bekennen und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass ich in deinen Wunden Hilfe bekomme. Zumindest Besserung. Ich bin da ein bisschen stur. Und das ist auch eine Form von Glauben. Das ist gut so. Unser Bekenntnis der Wahrheit von Gottes Wort und das Blut Jesu sind zwei ganz starke Waffen. Lasst sie euch nie rauben. Keiner, der sich Jesus anvertraut hat, wurde jemals enttäuscht. Ich weiß, manche kommen dann mit Paulus und sagen, ja, der hat sich aber rumgequält. Hat er. Aber hat auch den Trost Gottes gehört, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Und so heißt es hier im Texte noch, ich bin der Herr, dein Gott, ich der Heilige Israels, dein Retter. Und Gottes Namen sind immer auch gleichzeitig Programm. Er ist nicht nur der Herr, sondern auch der Heilige und dein unser Retter. Jetzt ist da noch eine Sache so am Schluss, die hat vielleicht manchem so ein bisschen zu denken gegeben. Wie ist es zu verstehen, dass Gott Menschen und Völker an Israels Stelle hingibt? Gott handelt nicht nach Verdienst und Würde von Menschen. Denn nicht, weil Israel oder wir neutestamentlichen Gläubigen liebenswertere Menschen wären, liebt uns Gott, sondern liebt uns ganz umsonst, aus Gnade. Nicht, weil du so gut bist oder so toll oder was weiß ich. Manchmal finden wir uns ja toll, ne? Jedenfalls einige. Gott liebt dich. Er ist begeistert von dir, nicht weil du so toll bist, sondern weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte und dich beschenken. Und das ist einfach Gnade. Israel hat oft, und Jesus betont das einmal im Johannesevangelium Kapitel 8, 33, können wir das nachlesen. Sie betonten, wir sind doch Abrahams Kinder. Wir sind doch die tollen, erwählten, berufenen und. Und Jesus sagt ihnen, Gott könnte auch Steine nehmen und die würden auch bezeugen. Da gibt's sicher auch ein paar. Sie übersahen, dass sie für den Dienst für Gott ausgesondert waren, dass diese Berufung nicht Selbstzweck, nicht um sich auf die Schulter zu klopfen, sondern für die anderen da war. Gerade durch sie wollte Gott die anderen erreichen. Aber Stolz, Überheblichkeit, Selbstzufriedenheit, auch bei uns stehen den Plänen Gottes oft im Wege und halten seine Sache auf. Zwei Bibelstellen für den richtigen Weg. Wozu sind wir berufen und erlöst? 1. Thessalonicher 1,9 sollte man auswendig lernen. Ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, wie wir dienen sollen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums. Und jetzt kommt's. Damit ihr die Tugenden, gemeint sind die Vorzüge, die Wohltaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sollen Gottes Wesen groß machen. Wie es der Heilige Geist auch immer wieder tut. Wenn ihr nicht wisst, ob eine Sache vom Geist Gottes ist, dann guckt nach, ob Gott groß gemacht wird. Wenn er nicht groß gemacht wird, dann ist da Menschliches dabei. Und Jesus sagt einmal, dass er uns zeigen will, wie Gott ist. Das ist auch einer seiner Gründe, warum er Mensch wurde und auf diese Erde kam. Aber kommen wir nochmal zurück zur Frage, warum erwählt er Israel und andere Völker lässt er zurückstehen. Nicht, weil die einen besser oder schlechter waren, aber er wollte sie als Werkzeug gebrauchen. Für die anderen. Um allen zu dienen. Gott will, dass ein paar Menschen errettet werden. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch dadurch, dass wir miteinander reden. Aber nicht nur, es gibt auch manchmal so Erscheinungen, dass Menschen einfach eine Begegnung mit Gott haben. Auf die eine oder andere Weise. Auch das gibt es. Gerade in Ländern, wo ja nicht so missioniert werden kann, wo das vielleicht sogar sehr eingeengt wird. Gerade da ist Gott manchmal auf diese Weise unterwegs. Und so hat Jesus auch gesagt, Apostelgeschichte 1,8, ihr sollt meine Zeugen sein. Ist letztlich das Vermächtnis, bevor er zu seinem Vater geht. Und oft nimmt Gott für diesen Auftrag das Kleine und Verachtete. 1. Korinther 1, 26 sagt Paulus, denn seht eure Berufung, Brüder, das ist nicht viel weise nach menschlicher Art, also nach dem Fleisch sind, nicht viel mächtige, nicht viel edle. Und er fährt fort in 28, 29, das Unedle vor der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt, das was nichts ist, damit er das was etwas ist, was sich groß dünkt, zunichte mache, dass ich vor ihm kein Fleisch oder Mensch rühme. Gott war ja auf mich angewiesen, er musste ja mich nehmen. Er hat ja nicht so viele. Oder wie so mancher denkt, weit gefehlt. Er kann den letzten Loser nehmen, wie die Leute heute immer sagen. Und wenn Gott dahinter steht, dann wird was Großartiges draus. Es kommt nicht nur auf die Qualitäten an. Mit gutem Handwerkszeug kann jeder irgendwie was zu Wege bringen, wenn er einigermaßen begabt ist. Mit schlechtem, das kann nur Gott. Oder mit schlechten ist vielleicht wieder ein bisschen zu heftig. Versteht das nicht falsch. Aber Gott kann jeden gebrauchen, auch wenn du Macken hast. Und wer von uns hat keine? Wieder nicht persönlich zu sehr nehmen. Die Großartigen stehen, der Welt stehen manchmal sonderbar daneben, wenn Gott handelt. Aber manchmal gibt es auch Weise und Gelehrte, die Gott gebraucht, wenn sie demütig sind, genug sich rufen zu lassen. Denken wir an einen Paulus. Da ist natürlich dieses direkte Eingreifen. Er sieht und er hört die Stimme. Die anderen sehen nur das Licht scheinbar. Und er fällt vom Pferd. Er ist wie vom Blitz getroffen. Er kann einige Zeit nicht sehen, bis ihm jemand die Hände auflegt. Ein Bruder, den er eigentlich verfolgen wollte. Wenn wir demütig sind, ist es egal, ob du nun weise bist oder nicht so weise, ob du Macken hast oder keine Macken hast. Er kann dich gebrauchen. Und er wird was Gutes draus machen. Ich bin immer erstaunt, wie Gott sogar Gebete umformt. Wenn ihr das nicht glaubt, dann lest mal Römer 8, so die letzten Ecke. Der Geist bringt das, was ihr da manchmal so stammelt, vielleicht könnt ihr ganz gut beten, das will ich jetzt nicht damit in Abrede bringen, aber er übersetzt das, dass es so bei Gott ankommt, dass es richtig läuft. Ist das nicht schön? Also betet von der Leber weg. Gott sortiert schon durch seinen Geist. Und da bringt das richtig an. Also fürchte dich nicht. Sprich mit ihm wie ein Kind mit dem Vater. Ja, es war nötig, dass Jesus uns zeigte, wie der Vater ist, dass er uns den Weg bahnte, dass er sein Leben hingab und uns seine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, schenkte. Wenn du einmal vor der Tür der Ewigkeit stehst, dann zählt nicht, was du alles getan hast. Du sollst was tun, davon ab. Aber Christi Blut und Gerechtigkeit ist die Eintrittskarte. Nur allein. Er hat mich reingemacht. Er ist mein Herr, er ist mein Heiland. Und durch sein Leben und seine Worte war er nicht nur Vorbild, sondern er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Einer der Jünger, wir können das in Johannes 14, 9 nachlesen, sagt, ja Herr, zeig uns den Vater, dann genügt es uns. Und er sagt, wie lange kennst du mich schon? Wir laufen doch schon 3 Jahre miteinander. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und die letzten Verse 5-7 unseres Textes sind so eine Rede von der Sammlung Israels. Nicht die damals, sondern am Ende der Zeit. Vieles davon steht noch aus, aber seit der Gründung des Staates ist manches auch schon so ein bisschen erkennbar. Manches wird sich erst erfüllen, wenn Jesus einmal wiederkommt. Dennoch sehen wir seit der Gründung, dass viele Verheißungen sich bereits erfüllen, teilweise. Das liegt an der Bundestreue Gottes und manchmal aus fernen Ländern kommen Menschen. Da gibt es die Fischer und die Jäger. Die Jäger sind, glaube ich, in der Ukraine im Moment im Gange. Und im Dritten Reich gab es die auch. Aber lassen wir das. Wir brauchen nicht eifersüchtig zu sein. Jetzt kommt das Amen gleich. Gott hat mit jedem von uns einen wunderbaren Plan, wenn wir ihn wirken lassen. Und diesen Plan, den empfehle ich euch, das ist das erste Kapitel des Epheserbriefes. Da steht das ganze Erbe drin, da steht, wie Gott dich lieb hat und da steht sogar, dass er schon an dich gedacht hat, als es dich noch gar nicht gab. So ganz begreifen kann ich das nicht, aber er wird es uns dann, glaube ich, in der Ewigkeit erklären. Und dabei wird deutlich, dass wir als neutestamentliches Volk Gottes nur Gottes Zeugen sein können mit einem erlösten Herzen und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, nicht aus uns eigener Kraft und aus uns selbst heraus. Mit seiner Liebe und Gnadenwahl, mit der er dich gerufen hat und mich, will er ja uns die wunderbare Gemeinschaft und anderen mit ihm ewig schenken. Freu dich drauf. Ewiges Leben, das ist jetzt schon. Und das geht weiter in alle Ewigkeit. Hat aber längst im Glauben begonnen. Im Glauben, dass Jesus da ist. Manchmal merke ich es und manchmal nicht. Manchmal empfinde ich es ganz tief und manchmal nicht. Und doch, er ist da. Siehe, ich bin an Montagen bei euch. Oder an Sonntag? Nein. Alle Tage. Und diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott wird sich in der Ewigkeit im Schauen fortsetzen. Diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, darfst du dir nie rauben lassen. Amen.